Ja, das war's wert. Manchmal, da kommt einem der Lebensweg so ähnlich steinig vor. Also manchmal gibt es auf dem Weg die schönen Zeiten, wie die Pausebank bei der Wanderung, wo man gutes Vesper rausholt, die Beine nochmal hochlegt und die Aussicht genießt. Aber dann muss man ja wieder weiterlaufen und es kommen die Strecken mit den tristen Steinwüsten, Geröllfelder, die man überwinden muss und gefühlt kommt man gerade so noch auf allen Vieren voran. Und bei manchem heftigen Aufstieg fragt man sich, kommt da noch was? Was tue ich mir da eigentlich gerade an? Die Bibel kennt solche steilen Steinwüsten gut. Und es gibt viele Stellen, wo sie sich auseinandersetzt mit Leid, ganz persönlichem Leid und natürlich auch dem Leid auf der Welt. Und eine Antwort für uns in unserem Glauben darin sucht. Und ein Beispiel dafür ist Römer 8. Und auf diese Stelle möchte ich mit euch heute Morgen schauen. Das ist der Predigttext für heute. Da schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Herr, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Was für starke, besondere Worte von Paulus, der in Blick auf verschiedenstes Leid eine Hoffnung entgegensetzt, ja sogar eine Gewissheit entgegensetzt. Und ich möchte mit euch auf diese Gewissheit, auf diese Antwort von Paulus in 4 Schritten schauen. Zum Ersten dieser, wie eigentlich der Titel, der Mottosatz für den ganzen Predigttext. Wir erwarten die Herrlichkeit Gottes, die alles Leid und Seufzen weit übertrifft. Das wird darin deutlich, was Paulus da sagt. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Mich berührt dieser Satz sehr. Ich finde, es ist eine besondere Perspektive auf das, was wir jeden Tag erleben, besondere Perspektive auf die Gedanken, auf die Sorgen, die uns begegnen, besondere Perspektive auf Leid, das wir erlebt haben und Leid, das sicher noch vor uns liegt. Kurz gesagt, egal was wir erleben, was wir erlebt haben, wir Christen, wir erwarten nichts weniger als die Herrlichkeit Gottes. Und das wird einmal sichtbar werden, das wird einmal offenbar werden, wie es hier heißt, wenn wir dann gerettet werden, wenn wir also in Ewigkeit, in der Gegenwart Gottes leben dürfen. Und das, was so abstrakt und manchmal auch schwer vorstellbar ist, das übersteigt aber das Größte, was wir uns denken können, übersteigt das Schönste, was wir uns denken können. Das kann man nur erahnen, glaube ich. Aber wenn wir es versuchen, uns bewusst zu machen, worum es da geht, das in den Kopf und in den Herz sacken zu lassen, dann merken wir, auch wenn es vielleicht ein abstrakter Satz ist, es ist keine Kleinigkeit, merken wir, da liegt was vor uns, wo wir sagen, all die Mühen des Weges bis dahin, die waren es wert. Die waren eine Kleinigkeit im Vergleich zu denen. Und es setzt damit unseren Weg im Hier und Jetzt in ein ganz anderes Licht. Und es gibt manchen, der tut sich mit so einer Botschaft schwer. Es gibt manchen, der liest diesen Satz und entweder denkt er sich selbst oder hört diesen Vorwurf von anderen von der sogenannten Jenseitsvertröstung. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigen musstet. Also dieser Gedanke, das sind doch alles nur Worte. Worte, die vielleicht uns irgendwie helfen sollen, unseren schweren Alltag irgendwie zu ertragen, weil wir eben dann sagen, irgendwann wird es schon besser werden. Worte, die aber vom Leid der Welt ja irgendwie nichts ändern. So wirft es einem mancher vor. Oder noch schlimmer, das Warten auf eine bessere Zeit, das lähme doch, das im Hier und Jetzt für bessere Umstände zu sorgen. Und vielleicht müssen wir Christen im Blick auf die Geschichte unserer Kirche und vielleicht manchmal auch auf unser eigenes Leben das auch zugeben, dass es manchmal so ist, dass es uns auch mal lähmen kann. Aber ich glaube, es ist ein falsches Verständnis von dieser Hoffnung, von der Paulus hier schreibt. Ich glaube, diese Worte, die helfen uns wirklich praktisch. Ich glaube, die Worte, die gehen wirklich tief. Und um diese Tiefe zu entdecken, dürfen wir eben nicht nur den Satz für sich lesen, den wir gerade sehen, sondern wie so oft den Kontext mit anschauen. Die Sätze, die drauf folgen, habt ihr vorher schon gehört, die deutlich machen, dass Paulus das Leid der Welt ganz ernst nimmt. Und wenn wir die Sätze davor anschauen, dann wird gleichzeitig deutlich, wieso Paulus neben der Realität des Leids noch eine andere Realität sieht. Er schreibt da davor in Vers 16 und 17 von der Gewissheit, die wir haben als Kinder Gottes, dass wir wirklich Kinder Gottes sind und damit erben. Und dafür steht Jesus Christus selbst ein, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und durch ihn, nur durch ihn, nicht durch was, was wir tun oder was uns begegnet in der Welt oder was wir erleben. Nur durch ihn haben wir diese Hoffnung auf diese Herrlichkeit und im Heiligen Geist wird es uns bezeugt. Und daran dürfen wir sicher sein. Und so sicher sein, dass wir wissen, das liegt zwar vor uns, dieses, dass wir in diese Herrlichkeit erhoben werden, wovon hier die Rede ist, aber es ist für uns heute schon ganz real. Es ist was, was vor uns liegt, aber heute schon ganz real ist. Und wir dürfen es in unserem Glauben jetzt schon ein Stück weit erfahren. Ich denke und hoffe, viele können auch von Geschichten erzählen, wo sie merken, im Glauben, da habe ich diese so, ja, Erfahrung von diesem wirklichen Heil, von dieser wirklichen Liebe Gottes, die für mich jetzt schon spürbar ganz real ist. Und gleichzeitig wissen wir es, ist hier nur bruchstückhaft, es ist aber eine Sicherheit in Zukunft. Ich habe überlegt, wie kann man sich dieses, was irgendwie so abstrakt ist, veranschaulichen, und ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen wie in einem Zug. Wir sitzen quasi schon in diesem Zug, der Richtung Herrlichkeit fährt. Wir fahren direkt drauf zu. Wir können eigentlich schon wissen, das ist Ziel, da geht's hin. Und wir können es sogar schon, wie hier auf dem Bild, so aus dem Fenster schielen und sehen sie wahrscheinlich schon irgendwo in der Ferne. Wir sehen, das ist nicht nur Gerede, sondern das ist Realität. Vielleicht gibt es in dem Zug sogar einen kleinen Zugshop, wo man schon Souvenirs und Spezialitäten aus dem Ziel sich kaufen kann. Also schon so kleine Stückchen Ewigkeit und Herrlichkeit in unserem Alltag. Das ist wirklich real. Trotzdem sind wir eben noch nicht da. Sitzen wir noch in dem Zug, der noch eine Weile braucht. Wir wissen nicht genau, wie lange so ein Zug braucht, bis er ans Ziel kommt. Und der ist manchmal ein bisschen wackelig. Vielleicht fällt auch mal die Klimaanlage aus. Manchmal kann es wirklich schwer sein, auch auf so einer Reise. Aber beides ist Realität. Das, dass es nicht ganz leicht ist, die Zugfahrt. Und das, dass wir hinfahren zur Ewigkeit. Das sind die zwei Realitäten unseres Christseins. Wir leben einerseits in der Welt voller Leid, und wissen aber gleichzeitig, dass das Böse schon längst besiegt ist und deswegen sicher alles Leid ein Ende haben wird. Und deswegen ist keine leere Jenseitsvertröstung, was Paulus sagt, sondern Paulus bringt zwei Realitäten zusammen. Die Realität des Leidens im Hier und Jetzt und die Realität des Heils für alle Kinder Gottes. Das ist ein realistischer Blick, vollumfänglicher Blick auf das Leben. Und weil Paulus diesen Blick hat, führt es ihn aber auch hin in diese Welt, in die wir leben, in unsere Umwelt. Und deswegen ist da dieser nächste Abschnitt, wo es darum geht, dass die ganze Schöpfung seufzt, dass die ganze Schöpfung hart auf ängstliche Weise, auf sehnsüchtige Weise wartet, bis irgendwie das hier zu Ende ist, das Schwere, was wir erleben. Und der eine Grund dafür, der liegt im Ist-Zustand dieser Welt. Diese Welt ist nämlich unterworfen, unter die Macht der Sünde. Die ganze Schöpfung ist in diesem Leiden. Und für wen diese Aussage unterworfen unter der Macht der Sünde nach großen theologischen Worten klingt und sich fragt, was soll das heißen, der nimmt es wahr, wenn er die Augen aufmacht. Also es sind nicht große theologische Worte, sondern es ist die harte Realität, wenn wir unsere Nachrichtenmedien aufmachen, egal welche, die von den Kriegen der Welt erzählen. Ganz neu jetzt in Nahost, Ukraine und welche Kriege wir auch schon wieder vergessen haben, weil so viel Neue dazukam. Vom Jemen wird kaum noch berichtet und so weiter. Naturkatastrophen, Armut, Hunger, Krankheiten. Und selbst wenn wir die Nachrichten nie aufmachen würden, dann sehen viele von uns in ihrem direkten Umfeld, wo da die Welt einfach in der Unterdrückung der Sünde ist, wo Menschen wirklich einfach leiden unter Krankheit oder persönliche existenzielle Nöte, Gewalt in Familien. So viele zermürbende Nachrichten, die schlicht Realität für die ganze Welt ist. Und das, glaube ich, geht die ganze Welt deswegen an. Und ich glaube, die ganze Welt, die hofft deswegen hier auf Besserung, wie es Paulus hier beschreibt. Und damit, spannenderweise, hofft die Welt, ob bewusst oder unbewusst, auf die Vollendung des Reiches Gottes, worum wir in jedem Vater unser beten. Denn dort im Reich Gottes, da wird alles Leid der Welt ein Ende haben. Und weil das der Ausblick ist, weil das die Perspektive der Welt ist, kann es uns Christen nicht egal sein, was in dieser Welt los ist, sondern im Gegenteil, es sollte uns zutiefst berühren. Auch das wieder entgegen jedes Vorwurfs, den dieser Begriff, das Stichwort Jenseitsvertröstung gegenüber Christen haben kann. Wir leben inmitten der Schöpfung und wir sind berufen, in dieser Schöpfung schon an Gottes Reich zu bauen. Und weil wir in dieser Schöpfung leben, davon spricht dann der nächste und letzte Abschnitt des Predigttextes. Weil wir hierin leben, müssen eben auch wir schwere Zeiten erleben. Auch als Kinder Gottes, auch in der engsten Verbindung mit Jesus, der uns viel Freude für unseren Alltag schenkt, gibt es Schweres, was uns begegnet. Und es gibt viele harte Beispiele von gläubigen Menschen, die das schwer ertragen mussten. Und auch das ist sehr erschütternd. Aber solange, bis das Reich Gottes vollendet ist, solange wird es für uns Realität bleiben. Und solange werden wir also gemeinsam mit der Schöpfung seufzen und warten. Aber, und damit komme ich zum letzten Abschnitt, der nochmal so ein bisschen das Gesamte zusammenfassen soll des Predigttextes, aber wir seufzen anders als die Schöpfung. Wir seufzen nicht ängstlich. Wir seufzen nicht auf diese trauernde Art und Weise, sondern wir seufzen mit Hoffnung, mit Geduld. Wir wissen, was auf uns zukommt. Die Herrlichkeit, auf die wir zufahren mit unserem Zug und deswegen, weil sie für uns heute schon real ist, weil wir wissen, was auf uns zukommt, können wir ganz anders warten, können wir ganz anders leben. Es ist bei allen Dingen so, die jemand erwartet, die jemand erhofft, dass das, was vor uns liegt, das, was wir erwarten, Einfluss nimmt auf das, was wir heute tun und wie wir uns fühlen. Ganz schlicht, der Sportler, der trainiert, der Musiker, der übt, der Schüler, der lernt, der tut es, weil er ein Ziel, eine Aufgabe vor sich hat, die er gut erfüllen will. Das, was da vor ihm liegt, was er da erwartet, darauf möchte er sich vorbereiten. Oder wer eine Diät macht, ins Fitnessstudio geht oder sonst was, tut es, weil er sich eine bessere Figur davon erhofft. Das, was er erhofft, das macht, bringt Einfluss, nimmt Einfluss auf das, was er tut. Genauso jeder, der gestern zum VfB ins Stadion gegangen ist, der ist dorthin gegangen, weil er erwartet hat, dort ist ein Fußballspiel. Wenn das irgendwo anders stattgefunden hätte, wäre er vermutlich nicht nach Stuttgart gegangen. Also er wusste, was ihn da erwartet. Und dann war das der Auslöser, dorthin zu gehen und bei der aktuellen Situation in dieser Saison sogar mit frohem Mut wahrscheinlich dorthin, trotz des Gegners Dortmund. Also es macht auch einen Unterschied mit unserem Gefühl, mit dem Innerlichen, was wir erwarten. Wir gehen mit einer anderen Einstellung in das, was uns erwartet. Die VfB-Fans gestern hoffentlich schon guten Mutes und wurden sogar belohnt. Anders als in anderen Saisons, wo man eher mit schwerem Herz ins Stadion gegangen ist. Also bei all diesen Beispielen, die ich aufgezählt habe, euch wird deutlich, was ich meine. Das, was vor uns liegt, das nimmt Einfluss auf das, was ich tue, auf das, was mich prägt, wie ich mich fühle, auf meinen ganzen Alltag. Und das heißt also für unser Leben, dass wir Gelassenheit erleben dürfen, dass wir wirklich Geduld und inneren Frieden haben dürfen, trotz Schwerem, was uns begegnet, weil wir wissen, vor uns, da liegt Gutes. Da liegt der größte Sieg überhaupt, der Sieg über alles Leid. Und gleichzeitig macht es natürlich auch ernst für uns mit unserem Umgang mit unserer Umwelt, dass wir uns für dieses Reich Gottes einsetzen. Dass wir in Tat und Wort diese Liebe Gottes ausbreiten in unserer Welt, dass wir uns aktiv einsetzen für eine bessere Welt, für Gerechtigkeit und für Frieden und so weiter. Und jeder auf seine Weise, beim einen ist stärker in der Nachbarschaft, der andere ist irgendwo weltweit über Missionsorganisationen, NGOs oder vielleicht sogar und hoffentlich sogar auch in der Politik unterwegs. Wir brauchen so dringend Christen, die auch da aktiv sind und nach diesem Reich Gottes sich sehnen. Und für andere vielleicht stärker auch im Gebet oder was auch immer, jeder nach seinen Gaben und Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit auch im Gebet, die Situation vor Gott zu bringen, die werden wir euch hier in der Kirche schaffen. Darauf verweise ich schon jetzt. Manchen ist schon aufgefallen, was da unten liegt oder steht. Neben dem Altar, da haben wir eine Klagemauer aufgebaut. Einfach manchen hilft es auf bestimmte Art und Weise, gerade in so stürmischen Zeiten wie jetzt, vor Gott zu treten mit so einem bestimmten Medium. Wenn ihr wollt, das steht bis zum Ewigkeitssonntag hier in der Kirche und ihr wisst, die Kirche ist offen eigentlich jeden Tag. Das heißt, entweder jetzt nach dem Gottesdienst oder einfach mal irgendwann, wann es euch danach ist, hier vor Gott zur Ruhe zu kommen. In dieser stürmischen Zeit ihm zu klagen, was gerade Schweres ist, persönlich oder weltweit, und dann das in Frieden vor ihn zu bringen. Und nehmt gerne dann einen ermutigenden Bibelvers, den ich dazu gelegt habe, wieder mit. Das als eine Möglichkeit auch, um damit umzugehen. Also zusammengefasst, weil wir auf die Vollendung von Gottes Reich warten, können wir uns von Gott in die Mitarbeit an sein Reich rufen lassen und seine Liebe in Tat und Wort unseren Mitmenschen weitergeben. Ich habe eins übersprungen. Das war der erste, das war das, was ich gerade gesagt habe. Das wollte ich eigentlich vorher schon sagen. Also das eine, das, was uns aktiv macht, das andere, was ich vorher angedeutet habe, den Frieden, den wir innerlich haben. Weil wir wissen, dass uns die Herrlichkeit Gottes erwartet, können wir darauf geduldig warten. Ja, so ist es. Auf der Wanderung durchs Leben, auf der Zugfahrt durchs Leben, wie auch immer. Auf dem schönen Berggipfel, so hatten wir es zu Beginn in diesem kleinen Anspiel, da verblassen irgendwann die Strapazen der Wanderung. Man sagt, das war's wert. Und im Blick auf den Gipfel unserer Lebenswanderung, da müssen wir die Strapazen unseres Weges, auf dem wir noch unterwegs sind, bestimmt ernst nehmen. Aber gleichzeitig dürfen wir wissen, irgendwann sind sie eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was wir da im Gipfel in der Herrlichkeit Gottes erleben. Und deswegen wünsche ich uns allen, dass wir von dieser Hoffnung berührt werden in unserem Alltag, bei all dem, was vor uns liegt, wo auch immer wir gerade auf der Wanderung unterwegs sind, ob ihr gerade eher auf der Pausebank sitzt und genießt oder ob ihr übers Geröllfeld krabbelt. Lasst euch erfüllen von dieser Hoffnung Gottes, von dem Gipfel, der vor euch liegt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir dürfen hoffen, dürfen froh erwarten, dass alles anders wird. Dann, wenn Jesus wiederkommt, das ist das Thema heute im ganzen Gottesdienst und das drücken wir auch im nächsten Lied aus, wo wir ihn bitten, Herr, komme bald.